Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Malte Hennig. Guten Tag. Die Wahl zum US-Präsidenten. Heute ist das auch in Deutschland ein beherrschendes Thema. Wir sprechen mit einer Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeitet am Deutschen-Amerikanischen Zentrum in Stuttgart und erlebt, wie Amerikanerinnen und Amerikaner in Deutschland auf die Wahl blicken. In Berlin fordern Medizinerinnen und Mediziner mehr Pflegepersonal für Intensivstationen. Und am obersten Landesgericht in München geht es heute um ein wegweisendes Urteil für die Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Es ist knapp. Knapper, als es manche erwartet haben und manche womöglich erhofft haben. Die beiden Kandidaten für das Amt des Präsidenten der USA verdeutlichen das.
I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Joe Biden sieht sich auf einem guten Weg, die Wahl zu gewinnen. Donald Trump sieht sich bereits als Sieger. Tatsache ist, die Stimmen werden seit heute Nacht unserer Zeit ausgezählt. Das Ergebnis ist weiter offen. Vielleicht sind Sie auch schon lange wach und verfolgen die Ergebnisse auf den verschiedenen Kanälen. Wer auf jeden Fall schon seit der Nacht gespannt gen USA blickt, ist Christiane Püker. Sie ist Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Zentrums in Stuttgart. Das DAZ ist eine gemeinnützige, überparteiliche, binationale Kultur- und Bildungseinrichtung. Dort sollen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gefördert werden. Christiane Püker ist jetzt am Telefon. Hallo Frau Püker.
Hallo Herr Hennig.
Wie haben denn Sie die Wahlnacht erlebt?
Ja, also wir haben natürlich, das ist ja auch unser Metier, eine Veranstaltung dazu angeboten, allerdings digital diesmal, weil die analoge natürlich nicht möglich war. Wir haben also eine Website programmieren lassen, da gab es dann verschiedene Räume und ein Livestream gefahren aus der Hochschule der Medien, dem großen TV-Studio da, und hatten auch ganz guten Zuspruch, soweit wir das jetzt schon sagen können. Und während dieses Livestreams haben wir eben auch eine Panel-Discussion angeboten. Wir hatten Live-Kommentare, unter anderem Ihren Kollegen Arthur Landwehr aus Washington Live reingeholt und konnten so also hoffentlich dann auch den Zuschauer und Zuhörerinnen zu Hause einen interessanten Wahlabend bieten, wobei der ja auch ohne uns sehr interessant gewesen wäre, jetzt auch im Nachgang ja ausgesprochen knapp, wie Sie schon sagten.
Ja, blicken wir ein bisschen zurück. 4 Jahre war Donald Trump jetzt Präsident. Es ist noch nicht klar, ob er es weiterhin werden wird. Wie hat sich denn die Arbeit am DAZ in den letzten 4 Jahren verändert?
Also es gab inhaltlich schon eine Entwicklung hin zu einem größeren Interesse bei politischen Veranstaltungen, also das haben wir gemerkt, also immer wenn wir irgendwie Politik zu Donald Trump und sowas anbieten, dann war sozusagen die Bude voll bei uns. Also es ist schon ein großes Interesse, ein gesteigertes Interesse an, ich habe auch immer so den Eindruck, Erklärungen, ja, und wir bieten ja möglichst sachliche Informationen. Und möchten dann eben auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen ermöglichen, sich selber eine Meinung zu bilden. Aber eben das war offensichtlich in den letzten 4 Jahren also sehr verstärkt nachgefragt.
Jetzt haben Sie gesagt, die Bude ist dann immer voll. Sind es dann überwiegend deutsche Bürgerinnen und Bürger, die da kommen, oder sind es auch viele aus der amerikanischen Community vor Ort?
Sowohl als auch, aber es sind also überwiegend Deutsche, beziehungsweise es ist ein internationales Publikum. Das kann man dann gar nicht so genau auseinanderdröseln.
Jetzt haben Sie ja durch Ihre Arbeit trotzdem Kontakt zu US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die hier in Deutschland leben. Wie haben Sie denn die erlebt? Wie haben die auf die Wahl geblickt?
Mit Sorge. Also das kann ich sagen. Sehr gespannt. Gerade in den letzten Monaten jetzt bedingt auch durch die Pandemie verstärkt eben auch weil diejenigen, die hier sind, haben ja zum Großteil ihre Familien, ihre Freunde drüben in den USA, und die Entwicklungen dort sind ja sehr erschreckend. Da kam viel zusammen. Ja. Und wir haben jetzt noch nicht den Wahlausgang. Wir werden sehen, welche Reaktion wir dann hier mitbekommen können am DAZ.
Es wurde ja im Vorfeld der Wahl auch viel über eine mögliche Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft gesprochen. Erleben Sie die auch bei den Menschen, die Sie bei sich im DAZ treffen?
Also ich würde mal vermuten, dass viele von denjenigen, die hier im Umfeld eben aktiv mitmachen oder auch als Besucherinnen und Besucher kommen, eher diejenigen sind, die, ich nehme mal an, jetzt eher Joe Biden gewählt haben, ja. Und oder die anderen trauen sich nicht, denn das muss man ja auch sagen, dass das nicht sehr populär ist, wenn man sich hier in Deutschland als Donald Trump-Wähler outet. Ja. Also insofern, sehr gespalten.
Wie glauben Sie denn, wird der Ausgang der jetzigen Wahl Ihre Arbeit beeinflussen? Wird es dann neu zu Veränderungen kommen?
Ja, das kommt drauf an. Also wenn Joe Biden gewinnen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass man auch viel erklären muss. Es wird natürlich, das können wir jetzt noch nicht absehen, Veränderungen in der Politik geben. Aber es wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern, wie wir Deutschen uns das wünschen. Aber ich glaube, insgesamt die transatlantischen Beziehungen dürften sich wieder etwas erwärmen. Und dann kann man vielleicht auch mal wieder andere Themen aufgreifen und hat dafür auch ein Publikum. Falls Donald Trump gewinnen wird, ja, werden wir weiterhin versuchen, möglichst viel Informationen zu liefern und müssen sehen, wie das dann tatsächlich auch auf der deutsch-amerikanischen Ebene weitergeht. Also man hat ja heute auch an den Reaktionen von Politikerinnen und Politikern hier, ersten Reaktionen schon raushören können. Also das wird keine einfache Wegstrecke.
Sagt Christiane Püker, Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Zentrums in Stuttgart. Frau Püker, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Abstand halten, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Das sollen wir vor allem auch tun, damit die Intensivstationen nicht überlastet werden. Sollte das passieren, können nicht mehr alle Patientinnen und Patienten angemessen versorgt werden, sagen Virologen und die Politik. Noch gibt es freie Betten, doch in manchen Bundesländern könnten sie schnell voll sein und es könnte an Personal fehlen, um sie zu betreuen, berichtet Anja Nehls aus Berlin.
Das Krankenhaus Waldfriede im Berliner Südwesten ist ein Akutkrankenhaus mit 160 Betten. Es versorgt hauptsächlich die Bewohner von Steglitz-Zehlendorf und die sind im Berliner Vergleich eher älter als in anderen Bezirken und damit anfälliger für schwere Verläufe einer Corona-Infektion. In 5 von 15 Betten auf der Intensivstation des Krankenhauses werden derzeit Covid-Patienten behandelt. Darüber hinaus gibt es noch Verdachtsfälle, die zurzeit abgeklärt werden. Keiner der 40 bis 70 Jahre alten Patienten muss beatmet werden, sagt Bernd Quoss, der Leiter des Krankenhauses.
Wir befinden uns zurzeit noch in einer sehr guten Situation, würde ich sagen. Wir haben personell mit unseren Pflegern und Ärzten alles gut im Griff, wobei wir trotzdem sehen, dass ein deutlicher Anstieg von Corona-Patienten in unser Krankenhaus eingeliefert wird.
Die Situation ist in anderen Berliner Krankenhäusern ähnlich. Insgesamt befinden sich in Berlin gut 220 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Über 1200 Intensivbetten stehen zur Verfügung. Aber die werden natürlich nicht nur für Covid-Patienten gebraucht, betont Christina Chenet von der Vivantes-Gruppe. Dennoch müsse man Betten für schwere Corona-Verläufe freihalten und das habe jetzt bereits Auswirkungen für andere Patienten.
Damit wir Covid-Patienten bestmöglich versorgen können, haben wir planbare Operationen bereits reduziert und werden die künftig wahrscheinlich noch stärker reduzieren müssen. Notfälle und auch Tumorpatienten werden natürlich weiterhin versorgt. Wir müssen entsprechend den Vorgaben in den Intensivbereichen Kapazitäten für Covid-Patienten freihalten. Und je mehr Covid-Patientinnen und Patienten in unsere Kliniken aufgenommen werden müssen, desto weniger Betten bleiben für Patienten mit planbaren Behandlungen zur Verfügung.
Auf den Berliner Intensivstationen habe sich die Zahl der Corona-Patienten innerhalb von 2 Wochen verdreifacht, sagt Marc Schreiner von der Berliner Krankenhausgesellschaft. Ungefähr jeder 6. Intensivpatient leidet an Covid-19. Dieser Anteil sei zurzeit noch nicht besorgniserregend. Das sähe aber anders aus, wenn die Zahlen weiter steigen. Die Ausstattung mit Betten, Material oder Geräten sei dabei nicht das Problem, sondern genügend Personal für die Intensivstationen.
Wir werben externe Kräfte an, Freiwillige, ehemalige. Wir bitten unsere Beschäftigten, mehr zu arbeiten. Das heißt, statt 8 dann 12 Stunden Schichten zu arbeiten oder statt Teilzeit auch Vollzeit zu arbeiten.
Dass das Krankenhauspersonal sich selber mit Corona infiziert und dann durch Krankheit oder Quarantäne lange ausfällt, sei in seinem Haus allerdings bisher kein Problem, sagt Bernd Quos vom Krankenhaus Waldfriede.
Derzeit sind 2 Mitarbeiter Corona-positiv, die sich auch in Quarantäne befinden. Beide Personen haben sich jedoch nicht im Krankenhaus, sondern in ihrem privaten Umfeld infiziert. Aufgrund dieser geringen Zahl ist dies für uns nicht besorgniserregend. Wir achten sehr auf die Einhaltung der Sicherheitsauflagen. Wir testen jeden Mitarbeiter, der Symptome aufweist, sofort und schicken diese erforderlichenfalls auch nach Hause.
Bis jetzt haben die Berliner Krankenhäuser die Situation also im Griff. Die gut 450 Betten, die bereits seit dem Frühjahr in einer Messehalle bereitstehen, werden derzeit nicht benötigt, sagt Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi.
Wir haben gesagt, das ist ein Reservekrankenhaus, wenn alle Betten voll sind. Und die Krankenhäuser entscheiden selbst, wenn sie sagen, wir können einfach nicht mehr, die Betten sind voll, dass dann eben in der Hinterhand noch so ein Reserve ist.
300 Pflegekräfte wurden bereits dafür geschult, 1000 bräuchte man für einen Vollbetrieb. Die Krankenhäuser bräuchten aber in der derzeitigen Situation nicht mehr Betten, sondern mehr Personal, die Möglichkeit, vorhandene Pflegekräfte flexibler einzusetzen und mehr Geld, sagt Marc Schreiner von der Berliner Krankenhausgesellschaft. Wenn Betten zum Beispiel für Covid-Erkrankte freigehalten werden müssen und nicht mit Patienten belegt werden dürfen, deren Behandlung den Kliniken Geld einbringt, müsse das ausgeglichen werden.
Wir hatten dort in der ersten Welle ein wunderbar funktionierendes Instrument, die sogenannte Freihaltepauschale. Diese muss nun reaktiviert werden und zum anderen auch die Aussetzung der Pflegepersonaluntergrenzen, das heißt ein fest vorgegebener Betreuungsschlüssel Pflegekraft-Patient. Das ist für Friedenszeiten ein interessantes Instrument, aber jetzt in Zeiten der absoluten Krise nicht mehr durchhaltbar.
Die Berliner Krankenhausgesellschaft fordert also angesichts steigender Corona-Fallzahlen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Freihaltepauschalen zu reaktivieren und die Pflegepersonaluntergrenzen auszusetzen.
Anja Nehls berichtete aus Berlin. Ich wünsche mir Kinder. Viele meiner Freundinnen und Freunde auch. Manchmal klappt das mit dem Kinderwunsch aber nur mit Hilfe der Medizin. Die hat verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, Eizellen zu entnehmen und sie mit Sperma zusammenzubringen. Danach entscheidet die Frau, wie viele Eizellen ihr wieder eingesetzt werden. Da eine künstliche Befruchtung meistens mehrere Versuche braucht, bleiben oft Eizellen übrig. Und dann stellt sich die Frage, sollen die in den Gefrierschränken der Reproduktionsmedizin bleiben oder nicht? Die Eizellen könnten auch an Paare mit Kinderwunsch gespendet werden. Ein Verein aus dem schwäbischen Dillingen hat das getan. 33 Kinder sind auf diesem Weg entstanden. Doch diese Option wird gerade politisch diskutiert. Es geht um die Frage, ob diese Praxis legal ist. Darüber hat heute das oberste Landesgericht in München entschieden. Am Gericht ist unser Landeskorrespondent Tobias Krone. Herr Krone, was hat das Gericht entschieden?
Ja, das oberste Landesgericht in München hat den Fall wieder an das Landgericht Augsburg zurückverwiesen, also dort, wo die letzte Instanz war sozusagen. Das Augsburger Urteil bestehe teilweise aus Rechtsfehlern, aber nur in Teilen. Wo genau, das wird jetzt gerade im Gerichtssaal begründet. Da sind wir natürlich jetzt gerade nicht dabei, aber man kann schon sagen, es ist kein finales Urteil gesprochen worden, sondern es geht jetzt wieder alles zurück ans Landgericht.
Was war denn zuvor in Augsburg entschieden worden?
In Augsburg war entschieden worden, dass Ärzte zu Recht die Eingriffe gemacht haben, also die Embryonenspende rechtens ablief. Das ist bis heute ein Dorn im Auge der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft findet nämlich imprägnierte, also teilbefruchtete und eingefrorene Eizellen, das seien keine Embryos, sondern eben nur Eizellen. Und das macht einen Unterschied, zumindest rechtlich. Eine Eizellenspende ist strafbar in Deutschland. Bis zu 3 Jahren Haft kann man dafür bekommen. Die Embryonenspende ist nicht strafbar. Hintergrund ist der für diesen Unterschied, das deutsche Gesetz, das ist von 1990 und damals hat man geglaubt, Kinder mit anderen Genen als ihre Eltern, die könnten Probleme in ihrer Entwicklung bekommen. Also sollte man Eizellspenden möglichst verhindern. Aber wenn jetzt diese Eizelle nun schon mal befruchtet ist, also ein Embryo ist, dann ist ihr Lebensrecht höher als diese damals vermuteten Entwicklungsprobleme der Kinder, die übrigens, aber das nur nebenbei gesagt, inzwischen wissenschaftlich widerlegt sind. Kinder haben keine Entwicklungsprobleme, wenn sie sozusagen von anderen Eltern als ihre genetischen aufgezogen werden. Die Ärzte sagen, wir machen Embryonenspende und sind damit straffrei. Die Staatsanwaltschaft sagt, die machen eine Eizellenspende. Darum geht dieser Streit und dieser Streit geht mit diesem heutigen Urteil jetzt nochmal in die zweite Runde.
Also um nochmal es zusammenzufassen, ich habe Sie richtig verstanden, es geht letztendlich darum, um die Frage, ab wann ist eine Eizelle ein Embryo und kann damit gespendet werden und ab wann ist sie nur eine Eizelle und darf nach jetzigem Stand des Rechts nicht gespendet werden?
Genau, also das ist natürlich in diesem Zustand schon ein interessantes Zwischenstadium. Ja, wenn man diese gefrorene Eizelle hat, dann ist der Samen, das Spermium schon eingedrungen in die Eizelle, aber es hat noch keine Verschmelzung der Zellkerne stattgefunden. Und darum geht jetzt dieser rechtliche Streit. Das Gericht hat dazu bisher, also das heute in dem Urteil, keine Stellung bezogen. Das könnte jetzt noch in den nächsten Minuten folgen. Aber grundsätzlich besteht natürlich dieser Streit und ja, der wird wohl weitergeführt werden.
Und welche Bedeutung hat das Urteil denn jetzt letztendlich für die ganze Diskussion?
Ja, alles auf los. Der Prozess beginnt also nochmal von vorn und diese Bedeutung dieses Falls, die ist ja weiterhin enorm groß und zwar für das gesamte Deutschland, denn es gibt natürlich eine enorme Nachfrage bei Paaren, die anders kein Kind bekommen können, die schon also eine künstliche Befruchtung versucht haben, die teilweise schon eine Eizellenspende im Ausland vorgenommen haben. Dort ist nämlich Eizellenspende erlaubt und wird da teilweise sogar kommerziell praktiziert, anders als in Deutschland, wo es eben verboten ist. Die haben teilweise schon 30.000 bis 40.000 Euro ausgegeben, um ein Kind zu bekommen. Und jetzt gäbe es eben noch diese Möglichkeit, aber dass jetzt weiterhin keine rechtliche Sicherheit für sie da ist, das dürfte jetzt schmerzen, denn natürlich machen es die ÄrztInnen jetzt gerade nicht, denn die rechtliche Unsicherheit ist ja weiterhin da. Das könnte auch für die Politik ein Signal sein. Schon lange wird gefordert, das Embryonenschutzgesetz zu reformieren, auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen. Da sind Bundesärztekammer und auch der Deutsche Ärztinnenbund einer Meinung. Die sagen, sie wollen diese Legalisierung zumindest von der Embryonenspende haben, denn das ermögliche auch Frauen ohne eigene fruchtbare Eizellen eine richtige Schwangerschaft.
Unser Landeskorrespondent Tobias Krone war das. Dankeschön nach München. Das war Deutschland heute. Gleich hören Sie bei Campus und Karriere von Konzepten der Landesregierungen in Klassenzimmern für die nötige Durchlüftung zu sorgen. Ich bin Malte Hennig. Danke Ihnen fürs Zuhören.